Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich wünsche euch auch einen reich gesegneten Sonntag. Wir kommen ja von Ostern her und erinnern uns noch an die wunderbaren Predigten an Karfreitag und auch am Ostermorgen. Ich erinnere euch nun, dass wir in unserem wunderbaren Römerbrief weitermachen wollen und Gottes Wort aus diesen Texten heraus zu uns sprechen lassen möchten. Und so lade ich euch ein, aufzustehen und mit mir einen Abschnitt zu lesen. Ihr habt eure Bibeln dabei. Wenn nicht, schau gerne bei deinem Nachbarn mit rein. Das ist gut, wenn wir die Texte vor Augen haben, denn wir halten es ja so, dass wir nach Möglichkeit auch an diesen Texten der Heiligen Schrift entlang predigen. Wir möchten unbedingt nicht unsere Ideen verkündigen, sondern wir möchten die Botschaft des Bibeltextes zur Geltung bringen und möchten hören, was Gott sagt, nicht was der Pastor sagt. Und deswegen achten wir auch auf jedes Wort und jeden Satz allein und auch in seinem Zusammenhang. Römer 3, Vers 21 bis Vers 24. Nun aber ist außerhalb vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbar geworden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben Jesu Christi, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes, so dass sie gerechtfertigt werden ohne Verdienst durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Amen. Wir nehmen Platz. Ihr erinnert euch, liebe Geschwister, Paulus hat in den vorhergehenden Versen unmissverständlich uns den Grundzustand aller Menschen vor Augen geführt. Er hat geschrieben, sie sind alle unter der Sünde. Sie sind alle verdorben. Um uns das nochmal in Erinnerung zu rufen, lesen wir gerne nochmal die Verse 10 bis 18 zusammengefasst. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Das ist die totale Verdorbenheit des Menschen, seine grundsätzlich bösartige Natur, aus der er sich nicht befreien kann. So wie ein Raubtier sich das Jagen nicht abgewöhnen kann, so kann der Mensch nicht aufhören zu sündigen. Geht nicht. Wir kennen das etwas leichtere Sprichwort, die Katze lässt das Mausern nicht. Es liegt in ihr. Es ist ihre Natur. Und der Mensch lässt das Sündigen nicht. Er lässt die Bosheit nicht. Das ist seine gefallene Natur. Der Mensch kann nicht aufhören zu sündigen, auch nicht, wenn man ihm das Gesetz vor Augen hält. Durch Verbote ist noch nie ein böses Herz verändert worden. Sie können helfen, die Auswüchse des Bösen zu begrenzen. Das versucht unser Staat. Wenn die Kriminalität Überhand gewinnt und die innere Sicherheit in unserem Lande baden geht, dann versucht man gegenzusteuern mit schärferen Gesetzen und mit mehr Überwachungskameras. Aber ändert das das Wesen und das Herz unserer Gesellschaft? Nein. Der Mensch bleibt derselbe. Er wird nur äußerlich gebremst, weil er kann nicht mehr so, wie er eigentlich ist. Und das ist die Hilflosigkeit auch von Obrigkeiten. Er kriegt den Menschen nicht in den Griff, wirklich ein anständiger Mensch zu sein. Es steckt tief in uns. Mit Gesetzen kann man die Symptome behandeln. Aber man kann mit ihnen nicht die Ursache des Bösen beseitigen. Und das ist der Fall auch mit dem Gesetz Gottes. Es kann Sünde eindämmen, aber es kann nicht von Sünde erlösen. Wir sind außerstande, durch das Halten der Gebote uns vor Gott angenehm, schön zu machen. Denn selbst wenn unsere Taten äußerlich okay sind und wir ein feines polizeiliches Führungszeugnis bekommen, bleibt unser Herz vor Gott dennoch böse. Die Bibel sagt, von Jugend auf böse. Darum hat Paulus einen Vers zuvor geschrieben, Vers 20, hier vor unserem Text: Aus Werken des Gesetzes kann kein Fleisch, das heißt kein natürlicher Mensch, vor Gott gerechtfertigt werden. Denn durch das Gesetz kommt lediglich Erkenntnis der Sünde. Ich erinnere mich, ich habe das vor Jahren schon mal erzählt, als ich noch zur Schule ging in Wandsbek, bin ich mit dem Fahrrad von Billstedt darüber gefahren und da habe ich so eine Rasenfläche gesehen, über die man quer rüberfahren konnte, war auch schon so eine ausgetretene Spur. Und da bin ich immer über das Privatgrundstück gefahren, um den Weg abzukürzen. Und eines Morgens sehe ich ein Schild, das vorher nicht da war. Betreten und Befahren verboten. Ah! Jetzt dürft ihr mal raten, ob ich seitdem nicht mehr rübergefahren bin. Meine Sünde habe ich alle bekannt. Jetzt fange ich an, mich zu rechtfertigen. Ne? Das ist jetzt, worüber wir sprechen. Jetzt, naja, ich war ja jung. Und das Gesetz, rüberfahren verboten, hat mir die Sünde bewusst gemacht. Es kam durch dieses Schild Erkenntnis, dass du was falsch machst. Innerlich wusste ich das schon immer. Aber das Gesetz hat mich noch mal darauf aufmerksam gemacht. Ich weiß nicht, waren vielleicht 4, 5 Mal, wo ich dann fein brav rumgefahren bin. Und irgendwann war ich wieder spät, zack, die alte Gewohnheit war wieder da. Das Gesetz hat mir nicht geholfen. Durch das Gesetz können wir lediglich Sünde erkennen, aber es ist keine Kraft in ihm, die Sünde in unserem Leben auszutilgen. Und demzufolge, liebe Gemeinde, Freunde, alle, die es hören, es ist in der Tat so, wir sind wirklich verloren. Absolut ohne Hoffnung. Wir haben keine Kraft. Auch das Gesetz hat keine Kraft. Unser Zustand, dein Zustand vor Gott ist aussichtslos. Das ist die Botschaft bis hierhin des Apostels gewesen, Juden und Heiden. Umso erstaunlicher nun die nächsten Worte des Apostels. Wie fangen sie an? Guck mal rein in deine Bibel. Vers 21. Nun aber. Dieses Nun aber kündigt die große Wende im Römerbrief an. Jetzt sind wir bei der großen Wende angekommen. Bisher wurde eine Diagnose gestellt des Menschen. Bisher wurde unser Zustand analysiert. Verloren, verdorben, hoffnungslos, aussichtslos, verdammt. Nun aber, ab hier geht die Sonne auf, liebe Gemeinde. Hier beginnt die frohe Botschaft, das Evangelium. Wie sagt es 21? Nun aber oder jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden. Innerhalb des Gesetzes erreichen wir die Gerechtigkeit, die für Gott gilt, nicht. Innerhalb des Gesetzes, aufgrund von guten Werken, gibt es keine Annahme bei Gott. Aber außerhalb, wir brauchen eine Gerechtigkeit unabhängig vom Gesetz. Das war ein großer Anstoß, gar eine Lästerung für die Juden. Wie konnte sich der jüdische Gelehrte Saulus, jetzt Paulus, dazu hinreißen lassen, ein Heil außerhalb des Gesetzes zu verkündigen, ohne Mittlerschaft des auserwählten Israels, ohne Mose, ein Heil außerhalb des jüdischen Systems. Das war keine Reformation, das war eine Revolution, das war Heresie, Irrlehre für die religiöse Elite in Israel. Da kommt einer daher und sagt, das Gesetz, das Judentum, Mose, der Pentateuch, alles ist gut, aber es bringt keine Rettung. Das Heil ist außerhalb von dem allen, von den Zeremonien, von den Opfern, von den Zeichen und den Speisegesetzen und wie das alles heißt. Außerhalb von dem ganzen religiösen System. Außerhalb. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar geworden. Paulus lässt sich nicht einschüchtern, sondern er führt den Kampf. Und bis zum Ende des Briefes, bis zum Ende aller seiner Schriften hält er durch. Jetzt ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit offenbar. Außerhalb aller Zeremonien, außerhalb aller Religion, außerhalb aller guten Werke, außerhalb aller Moral und Ethik, außerhalb aller Erziehung, Zivilisation, Bildung, außerhalb aller Kultur, außerhalb allen menschlichen Fleißes und Ehrgeizes, außerhalb des Gesetzes. Nur dort, außerhalb, findest du die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wow! Wo hat Paulus das her? Die Juden meinten, er habe diese neue Gerechtigkeit außerhalb des Gesetzes selbst erfunden. Aber der Apostel sagt, nein, er schreibt, guck mal weiter rein. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden. Und nun, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Unglaublich. Er sagt, dieses Heil außerhalb des Gesetzes kommt nicht von mir, sondern dieses Heil außerhalb des Gesetzes bezeugt das alte Gesetz selber. Es kommt von den alten Propheten. Es ist nicht neu. Es ist alt, aber es ist neu. Diese neue Gerechtigkeit stammt aus der alten jüdischen Bibel, aus dem Alten Testament. Das mosaische Gesetz verkündigt schon die Gerechtigkeit Gottes, die außerhalb des Gesetzes ist. Und auch die Propheten im Alten Testament haben sie verkündigt. Und damit macht Paulus klar, das Evangelium ist keine Verlegenheitslösung, weil das mit dem Gesetz nicht geklappt hat. Das Evangelium ist kein Plan B, der jetzt aufgerufen werden muss, weil das Heil durchs Gesetz fehlgeschlagen hätte. Nein, die Gerechtigkeit unabhängig vom Gesetz war Gottes ewiger Ratschluss. Und deswegen redet auch das Alte Testament schon von ihr. Die Lehre von der gesetzesfreien Gerechtigkeit stammt also nicht von Paulus, sondern aus den 5 Büchern Mose und den Propheten. Jetzt brauchte ich 5 Stunden, Christian, um mit euch durchs Alte Testament zu gehen. Okay, er macht so, das wisst ihr Bescheid. Ne? Um euch das zu zeigen, wie das Alte Testament voll davon ist, zu bezeugen, dass es keine Gerechtigkeit durch das Gesetz, sondern nur außerhalb des Gesetzes gibt. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Wovon reden die ersten Blätter der Bibel? Von Jesus, dem Gekreuzigten, der die Macht Satans besiegt. Wie wahr wurde dieser Satz, als Jesus am Kreuz der Schlange den Kopf zertrat? Denken wir an das Opfer des Abel, das uns ebenfalls Gerechtigkeit außerhalb von Werken verkündigt. Erinnern wir uns an die Opferung Isaaks durch Abraham, von dem es damals schon hieß, dass sein Glaube und nicht seine Werke ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurden. Denken wir an die Stiftshütte und an den späteren Tempel mit seinen vielen Ritualen, die alle Gleichnisse von Christus, dem alleingültigen Opfer für unsere Sünden sind. Ihr erinnert euch, wie wir das 2. Buch Mose durchgenommen haben. Jetzt kürzlich oder immer noch wird es auf Bibel TV und anderen Fernsehsendern ausgestrahlt und wir bekommen wunderbare Zeugnisse und Rückmeldungen, dass die Menschen so dankbar sind, jetzt zu verstehen, was das 2. Buch Mose eigentlich bedeutet. Es predigt das Evangelium. Die berühmte Stelle, Christian hat sie gelesen zum Abendmahl, glaube ich, Karfreitag. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird mein Knecht, der Gerechte, hört mal, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Es heißt nicht, das Gesetz wird viele gerecht machen. Sie werden durch Gesetzestreue gerecht sein. Sie werden durch gesetzliche Anstrengungen gerecht werden, sondern mein Knecht, der Gerechte, wird viele gerecht machen und ihre Sünden wird ertragen. Steht in Jesaja. Er wird viele gerecht machen. Die Verheißung hieß schon damals nicht, eure Gesetzestreue wird es tun, eure Tugenden, eure Anständigkeit wird euch retten. Nein, mein Knecht, Jesus wird euch gerecht machen. Jeremia, ich fasse mich ganz kurz. 23, 5 bis 6. Siehe, sagt der Prophet, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich David einen gerechten Spross erwecken. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Jetzt fange ich an zu jubeln. Hier kommt Freude auf. Nicht im Gesetz findest du deine Gerechtigkeit. Nicht in deinen Taten, in deinen Rechtfertigungen, in deinem Gutsein, in deinem Tun. Das Alte Testament, das Gesetz und die Propheten lehren das Heil, die Gerechtigkeit Gottes außerhalb des Gesetzes. Jeremia 33, 16. In jenen Tagen wird Juda gerettet werden und Jerusalem sicher wohnen. Und mit diesem Namen wird man sie benennen. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Ich finde, jetzt ist an der Zeit, dass wir es gemeinsam bekennen. Wer kann heute Morgen bekennen, dass der Herr seine Gerechtigkeit ist? Darf ich mal eure Hände sehen? Steht mal auf zusammen. Und jetzt rufen wir es ins ganze Land hinaus, zu unseren Freunden am Livestream, zu unseren allen denen, die irgendwie mit uns zu tun bekommen. Sie sollen hören, der Herr ist meine Gerechtigkeit. Noch einmal, der Herr ist meine Gerechtigkeit. Zum dritten Mal, der Herr ist meine Gerechtigkeit. Halleluja, Amen. Das ist gewaltig. Das ist die Botschaft hier. Das ist die Botschaft. Nicht der Buchstabe. In ihm finden wir keine Gerechtigkeit, sondern in Jesus. Jesaja 45. Nur, heißt es da, in dem Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen. In dem Herrn wird gerechtfertigt werden und sich rühmen der ganze Same Israel. Ihr Schriftgelehrten, ihr Judaisten, ihr wollt Paulus nicht verstehen. Dann schaut in euer altes Buch. Die Gerechtigkeit außerhalb des Gesetzes sind bezeugt worden durch das Gesetz und durch die Propheten. Wir verstehen das Alte Testament nicht, liebe Freunde, wenn wir nicht Jesus als unsere Gerechtigkeit in ihm bereits sehen. Es gibt Christen, die begnügen sich mit dem Neuen Testament als Pocket-Ausgaben, so für die Tasche, Taschentestament. Sie meinen, das Alte Testament sei nicht nötig. Einige meinen sogar, das Neue Testament stehe im Kontrast zum Alten. Im Alten zeige sich ein zorniger Gott, aber im Neuen endlich ein barmherziger. Und darum lassen sie das Alte lieber weg. Welch ein tragischer Irrtum. Du brauchst nicht ein Teilstück von der Bibel. Du brauchst die ganze Bibel. Du brauchst das ganze Buch. Die Heilsgeschichte Gottes beginnt nicht bei Matthäus, sondern sie beginnt bei Mose. Willst du das Evangelium in seiner vollen Kraft und Herrlichkeit erfassen, dann lies das Alte Testament und lerne, wie das Neue aus ihm hervorsprießt. Das Alte Testament ist die Verheißung und das Neue Testament ist die Erfüllung. Deshalb schreibt Paulus in unserem Vers 21, wir haben es gelesen, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Es ist wichtig zu wissen, worin die von Gott gültige Gerechtigkeit besteht. Worauf gründet sie sich? Wenn sie nicht auf unsere Gesetzestreue fußt, welches ist dann ihre Grundlage? Die Antwort heißt Jesus Christus. Wir haben das schon bekannt miteinander. Er hat ein tadelloses, heiliges und reines Leben geführt. Er war und ist der Gerechte Gottes. Und diesen schenke ich dir, sagt Gott. Wenn du heute das erste Mal hier bist oder dem Glauben gegenüber, dem biblischen Glauben. Ich rede nicht vom christlichen Glauben, der so allgemein daher geredet wird, sondern wir sprechen vom biblischen Glauben. Wenn du dem biblischen Glauben in deinem Herzen nicht verbunden bist und du fragst, wie kann ich selig werden? Wie kann ich den Himmel bekommen? Wie kann ich vor Gott bestehen? Dann brauchst du keine religiösen Riten und Gesetze, egal aus welcher Religion. Dann brauchst du nur eine Person. Dann brauchst du nur Jesus Christus. Deine Ungerechtigkeit, deine Sünde und Verschuldung, sagt Gott, nehme ich dir ab und lege sie auf meinen Sohn Jesus. Und seine vollkommene Gerechtigkeit wiederum lege ich auf dich. Das Böse nimmt er von dir und überträgt es auf seinen geliebten Sohn. Und das Gerechte von Jesus legt Gott auf dich. Deshalb musste Jesus um deiner Sünde willen leiden und sterben, und du darfst um seiner Gerechtigkeit willen leben. Er hat dich ausgelöst. Du bist frei. Welch ein herrlicher Tausch. Lass mich hier kurz einschieben. Oft wird sehr sentimental vom Tod Jesu gesprochen. Das haben wir jetzt auch wieder zu Karfreitag und Ostern. Bei all den Prozessionen und Feierlichkeiten, die hin und her auch dargeboten wurden, gesehen. Man gibt Mitleid mit Jesus vor. Denn so hört man, er war zu gut für diese Welt. Darum haben böse Menschen den Armen getötet. Andere sagen, er sei lediglich aus Solidarität mit den Armen und Unterdrückten gestorben. Eine These, die heute vielfach gepredigt wird. Wer aber den Tod Christi so wertet, hat die frohe Botschaft des Evangeliums überhaupt nicht verstanden. Auch wenn er sehr viel Sympathie für den dornengekrönten Herrn haben muss. Es gibt Millionen von Menschen, die knien vor einem Kruzifix mit Dornenkrone und blutendem Haupt und Leib. Aber sie wissen nicht. Sie fühlen Mitleid. Sie fühlen sich dahingezogen. Aber dieser Tod Jesu hat keine wirkliche erlösende Botschaft für sie. Das Leiden und Sterben Christi war auch nicht eine zufällige Verkettung tragischer Umstände oder ein unglücklicher Justizirrtum. Nein, die Kreuzigung Christi war Vorsatz Gottes. Eine Absicht zugunsten verlorener Sünder. Ich habe mir fett hier aufgeschrieben in meinem Konzept. Deshalb ist der Tod Christi auch unvergleichlich und einzigartig in der gesamten Menschheitsgeschichte. Es ist nicht zulässig, Christus einfach mit Märtyrern zu vergleichen, die für soziale, friedliche oder sonstige gute Sachen gestorben sind. Jesus ist nicht für irgendeine gute Sache, sondern er ist stellvertretend für Sünder gestorben, stellvertretend für dich, der du glaubst, gestorben. Die Strafe liegt auf ihm, die dir gehörte, auf das du Frieden hast. In Korinther schreibt Paulus, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden. Jesus Christus allein ist deine Gerechtigkeit, dein Heil, dein Friede. Worin besteht diese neue, alte Gerechtigkeit? Sie besteht nicht in irgendetwas, was wir tun, sondern sie besteht in Jesus. Ihn hat Gott für uns zur Gerechtigkeit gemacht. Er und nur er ist unsere Gerechtigkeit. Wie heißt die Eintrittskarte zum Himmel? Bitte. Wie heißt die Eintrittskarte zum Himmel?
Jesus.
Jesus Christus. Du kannst deine Kirchenmitgliedschaft und Archenmitgliedschaft vergessen. Wenn du Jesus nicht hast, nützt dir alle Religion nichts. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Und zum Schluss, wir wollen jetzt zur Taufe auch kommen, aber das möchte ich doch noch behandeln. Wie die Gerechtigkeit Gottes zu dir kommt, steht auch jetzt in unserem Text. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Und jetzt kommt es. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Biblischer Glaube ist weniger, ich würde sogar fast sagen, gar nicht irgendeine intellektuelle Zustimmung zu Gott und Jesus, sondern biblischer Glaube ist ein tiefes Vertrauen, wie ein Kind zu seiner Mutter. Wir haben drei Kinder gehabt, als sie Babys waren, klein waren. Ich kann mich nicht erinnern, dass Gertrud gefragt hat, Kinder, vertraut ihr mir auch? Das haben sie einfach getan. Das Vertrauen war ihnen in die Wiege gelegt. Sie wussten, Mama vergiftet uns nicht. War klar. Glaube ist ein festes Vertrauen auf Gottes Zusage. Wenn dein Herz jetzt aufrichtig sagen kann, horch, ja, ich glaube, dass Christus meine Gerechtigkeit ist, dann ist sie dir offenbar geworden, wie Paulus formuliert. Darüber könnte man eine ganze Predigt extra halten. Dann siehst du dein immer wiederkehrendes Versagen. Die Flickschusterei deiner vergeblichen Bemühungen, ein gelingendes Leben zu führen. Ein guter Mensch, ein guter Christ zu sein. Du siehst deine Fehler, deine Versäumnisse, wie alles fehlschlägt. Du stehst vor dem Scherbenhaufen deiner eigenen Bemühungen. Bist kaputt. Von der Psyche bis hin zu deinen Organen. Du schaffst es nicht, die Anfechtungen zu überwinden und fällst immer wieder in die alte und selbe Sünde hinein. Du verzweifelst an dir selber. Gut so. So muss es sein. Eine langjährige Glaubensschwester fragte mich auf ihrem Sterbebett, Bruder, wenn ich jetzt die Augen zumache, wird Gott auch mit mir zufrieden sein? War ich treu genug? Ich glaube, es wird alles nicht ausreichen. Wenn ich auf mein Leben zurückkomme, wie verfehlt ist vieles gewesen? Und dann seufzte sie. Bruder, sagt sie, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mich auf Jesus zu verlassen. Das strahlt ihr Angesicht. Genau das ist es. Das ist Gottes Gerechtigkeit, die einer Seele offenbar wird. Dann bleibt mir nichts anderes übrig. Dann kann ich ja gar nichts mehr tun. Dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als mich nur noch auf Jesus zu verlassen. Halleluja. That's Gospel. Das ist Evangelium. Das ist Friede. Ich möchte dich einladen, dass du heute kommst. Hier sind Täuflinge. Sie sind gekommen zu Jesus. Er ist eure Gerechtigkeit. Ihr seid angekommen im Heil und Gottes Erlösung. Herzlich willkommen. Hier sind andere. Komm du doch auch zu deinem Herrn. Weißt du, wenn Jesus deine Gerechtigkeit ist, dann kannst du aufhören mit all deiner Selbstrechtfertigung. Wenn Jesus deine Gerechtigkeit ist, dann brauchst du nicht mehr kämpfen und immer dem anderen die Schuld geben, weil du gut dastehen musst. Oh, es ist schlimm, wenn Menschen entweder versuchen, ihre Schuld zu verdrängen. Psychologen sagen, du brauchst es nicht, du hast es gar nicht getan, es war alles gar nicht so schlimm, du bist ein guter Mensch, du bist nicht zufrieden. An dieser Lüge gehst du zugrunde. Und du musst auch nicht sagen, ja, da war so ein Verkehrsstau und deswegen bin ich zu spät gekommen. Du kannst einfach sagen, ich bin zu spät losgefahren. Ja, ich habe das nicht richtig gemacht. Du kannst dich auf Gottes Gerechtigkeit in Jesus Christus verlassen. Der Enkelsohn einer älteren Glaubensschwester hatte sich vor den Zug geworfen und die Oma verfiel in schwere Schuldgefühle. Sie meinte, eine Mitschuld an seinem Tod zu haben, weil sie ihm nicht genug Liebe und Zuwendung gegeben hatte. Das drückte sie so sehr nieder, dass nur wenige Tage später ihr Herz versagte und sie starb infolge ihrer Schuldgefühle. Sie konnte sich nicht befreien davon. Wenn diese liebe Seele doch fester das Evangelium hätte umklammern können, worüber wir heute gesprochen haben, wenn sie doch klarer das Geheimnis der Rechtfertigung in Christus verstanden hätte, dann hätte sie trotz aller berechtigten Traurigkeit über den Tod ihres Enkels dennoch die Sache in Gottes Hand legen können und sich samt der inneren Anklage in die Gerechtigkeit Gottes in Jesus hineinfallen lassen können. Wäre diesem alten Mütterchen das Evangelium mehr in Fleisch und Blut übergegangen, dann hätte sie sich auch in den Tagen ihrer großen inneren Not in die Arme Jesu fallen lassen und in dessen Gerechtigkeit. Die ist es doch, die dich vor aller Anklage und Beschuldigung schützt. Wer will gegen die Auserwählten Gottes, kommen wir im Römerbrief Kapitel 8 noch hin, wenn ihr wüsstet, was wir alles noch vorhaben. Es wird immer schöner in der Arche. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist, der uns vertritt. Du hast viel Schuld und Versäumnis auf dich geladen. Und Menschen machen dir Vorwürfe, stimmt das? Sie geben dir die Schuld an allem, was schiefgelaufen ist. Und der Teufel, der versteht es auch, dich fertig zu machen. Du bist es gewesen, du hast Schuld. Und dann beschuldigst du dich auch noch selber und sagst, ja, ich habe ja diesen ganzen Mist angerichtet. Nur einer ist da, der dich nicht beschuldigt. Und das ist dein himmlischer Vater, der in Jesus Christus ein Sühnopfer für dich bereitet hat, sodass es an dir nichts mehr zu mäkeln gibt. Deshalb gibt es nichts Verdammliches mehr, die in Jesus Christus sind. Glaube an diesen Heiland. Wirf deine eigene Gerechtigkeit, deine Selbstgerechtigkeit, verwirf sie, zerbrich vor Gott und wirf dich mit allem, was du bist und hast, in die Arme seiner Gerechtigkeit. und dann ist deiner Seele geholfen. Halleluja. Und alles Volk sagt Amen. Stehen wir auf. Oh Herr, wie herrlich. Was für eine Botschaft. Nun aber ist außerhalb vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbar geworden. Danke, Herr. Die Gerechtigkeit Gottes, die schon im Gesetz und in den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Ich danke dir, Herr, dass du heute durch dieses dein Wort ein großes Heil wirkst. In Jesu Namen. Amen.